Mal ganz ehrlich, es sind viele davon sind Risikoinvestitionen in die Zukunft. Und man wird irgendwann mal in 15, 20 Jahren sagen, es waren gute Investitionen oder irgendwann so, was hat der Dackel da gemacht, um Gottes Willen. Ne? Aber das kann man derzeit nicht messen, muss man ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Impact-Messungen kurzfristig zu machen, ist alles Unsinn.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Die Kraft der Vision. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Professor Reinhold Geilsdörfer. Seit 2016 lenkt er die Geschicke der Dieter-Schwarz-Stiftung, bei der er aktuell Vorsitzender der Geschäftsführung ist und sicherlich zu den engsten Vertrauten von Dieter Schwarz zählt. Mit ihm möchte ich mich über die Kraft einer starken Vision unterhalten, die Rolle von Bildung und Forschung für die deutsche Wirtschaft und das Unternehmertum betrachten, seinen Schmerz erspüren, wenn er in diesem Frühjahr nach Amerika schaut, einen Blick auf die aktuellen Projekte werfen und Erfahrungen, wie die neue Führungsstruktur der Stiftung lebt. Wir sprechen natürlich auch über generative künstliche Intelligenz, die Zukunft, die unseres Landes, die der Region Heilbronn-Franken. Und vielleicht erfahren wir ein bisschen was über seine persönlichen Zukunftspläne. Herzlich willkommen, Reinhold, hier im Lingner Lab.
Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und du hast interessante Themen vorbereitet, habe ich gesehen. Und gerne können wir uns darüber ganz locker unterhalten.
So war auch mein Plan. Du bist schon einige Zeit aktiv. Vielleicht kannst du dich ganz kurz unseren Hörern vorstellen.
Ja, Reinhold Geilsdörfer ist mein Name und ich war eigentlich, wenn man so möchte, mein aktives Leben, glaube ich, sagt man so, solange man ganz normal im Beruf ist, war ich Hochschullehrer und durfte die letzten Jahre dann auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg als Präsident leiten und bin dann eben von Herrn Schwarz angesprochen worden, ob ich nicht Interesse habe, noch so ein bisschen ein paar Jahre
genau.
Für die Stiftung zu arbeiten und die Stiftung eben entsprechend weiterzuentwickeln. Ich habe mich über das Angebot sehr gefreut und darf jetzt eben seit fast 10 Jahren für die Stiftung arbeiten. Und es ist in der Tat so, dass ich das nie als Arbeit gesehen habe, sondern inzwischen ist es so, dass die Stiftung mein Unternehmen ist und ich also auch für diese Arbeit auch brenne.
Ja, das sieht man auch, was dabei rauskommt. Vielleicht vorab eine Frage, was ist Zukunft für dich?
Naja, Zukunft. Ich glaube, es gibt ganz viele Zukünfte und wir werden auch als Stiftung künftig über das Thema Zukünfte reden. Mhm. Das wird ein Slogan von uns sein. Ne? Und was wir eben jetzt versuchen, als Zukünfte zu gestalten, sind einfach die Themen, mit denen wir versuchen, die Region Heilbronn-Franken in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Das heißt, ich glaube, wir wissen alle, wir haben derzeit eine hohe Dynamik in der Region Heilbronn-Franken, sind eine der dynamischsten Regionen in Deutschland. Wir wissen aber auch, dass die Dynamik momentan getragen ist von Industrien, die sich sehr stark verändern werden. Das heißt, wir hängen immer noch sehr stark am Auto, wir hängen am Maschinenbau, hängen an Themen, die sich eben aus diesen Branchen entwickelt haben und wissen, dass die Geschäftsmodelle dieser Branchen sich sehr stark verändern werden. Und wenn wir diese Veränderung nicht schaffen, wird es sehr stark wohlstandsprägend sein. Das heißt, nicht wohlstandssteigernd, sondern im negativen Sinn. Und dafür wollen wir schlicht und einfach arbeiten, wollen unseren Beitrag leisten. Und das muss man auch sehen, wir können natürlich viele Dinge nicht tun. Wir können nicht an Steuern arbeiten, wir können keine Energiepreise senken. Aber wir glauben, dass für Zukünfte 3 Themen entscheidend sind. Und zwar ist das Bildung, glaube ich, völlig unstrittig. Es ist Forschung. Für uns ist klar, Forschung ist der wichtigste Zukunftsmotor, den es überhaupt gibt. Und es ist das Thema, dass wir Menschen motivieren wollen, befähigen wollen, sich mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen.
Weil du gesagt hast, Forschung, Entwicklung, Wissenschaft. Wenn du jetzt, können wir die Frage vielleicht vorziehen, jetzt gerade nach Amerika guckst, was schmerzt dich da, wenn du siehst, wie das alles mit Füßen getreten wird?
Naja, wenn wir momentan in die USA schauen, dann müssen wir sagen, wir können das nicht glauben, was dort passiert, sondern man reibt sich die Augen und sagt, ist das jetzt eigentlich ein schlechter Traum, was wir da hören? Also, dass man die weltführenden Universitäten angreift und denen vorwirft, sie machen nur Unsinn. Also ungeheuer, das wird auch dieses Land verändern. Und zwar nicht zum Positiven. Ich bin nur sehr froh, dass es dort eben private Universitäten gibt, die eine hohe Unabhängigkeit haben. Also wenn man Harvard sieht als Beispiel, das ist natürlich was Finanzbestand anbelangt, die reichste Universität der Welt überhaupt. Das heißt, die können euch heute sagen, naja, dann verzichten wir halt auf dein Geld, aber wir werden unsere Unabhängigkeit, unsere Autonomie, unsere Freiheit niemals aufgeben. Und ich muss auch sagen, es hat ein Gutes auch, was dort momentan passiert. Das heißt, wir bekommen momentan natürlich Bewerbungen, Interessensbekundungen von Top-Forschern, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, die USA zu verlassen. Und ich glaube, das gibt uns wieder Chancen in Europa, jetzt wirklich in Richtung Unabhängigkeit, in Richtung Souveränität, uns eben entsprechend auch weiterzuentwickeln.
Ja, weil die Frage hatte ich auch, melden sich da schon Experten aus Wissenschaft und Forschung und die Talente, die kommen wirklich, ja?
Das ist so.
Das ist genau, stark. Ja. Nee, weil darüber liest man ja auch, dass da eine Abwanderung stattfindet, aber wenn das jetzt schon nach so kurzer Zeit auch schon spürbar ist für Heilbronn, für andere Universitäten, dann ist das, kann das sicherlich eine kleine Chance sein.
Ja, wir haben ja ganz neu bei uns Max Planck ansiedeln können, haben mit Max Planck einen sehr großen Vertrag gemacht. Und der Präsident von Max Planck, der sagt auch, also er hat momentan natürlich Bewerbungen, die er vorher nie gehabt hätte. Ne?
Fast eine Gründerstimmung.
So, es ist wirklich Gründerstimmung, ja.
Okay. Naja, genau, jetzt sind wir gleich ein bisschen hin und her gesprungen. Aber in einem früheren Gespräch hast du mal einen Wunsch formuliert. Und zwar hast du da gesagt, es wäre toll, wenn Heilbronn als Benchmark mal dupliziert werden könnte oder dass man drüber spricht, dass Heilbronn als Benchmark zu duplizieren sein sollte. Sind wir da schon?
Also ich glaube, wenn wir jetzt das mal betrachten, wo wir stehen, dann war es einfach so, dass vor 7, 8 Jahren niemand die Dieter-Schwarz-Stiftung gekannt hat, sondern wir waren so ein, ja, im Verborgenen, glaube ich, haben auch unsere Vorgänger tolle Dinge gemacht, haben die Stiftung gut entwickelt und wir haben inzwischen aber natürlich jetzt eine enorme Sichtbarkeit bekommen, auch natürlich durch den Innovationspark, für den wir den Zuschlag hier in Heilbronn bekommen haben. Also ich glaube, wir haben zumindest mal deutschlandweite Sichtbarkeit. Wir werden in der Politik in Berlin wahrgenommen. Wir werden auch europaweit wahrgenommen. Ne? Und dass aber jetzt schon Beispiele da sind, wo man jetzt sagt, sowas machen wir auch, das erkennen wir momentan nicht. Ich glaube, es gibt natürlich Entwicklungen in vielen Regionen. Für uns waren ja auch Regionen Vorbilder, muss man ganz ehrlich auch sagen.
Aber da steckt dann sicherlich auch die Kraft einer Vision drin. Was ist deine Vision und was ist so größer gesponnen die Vision, die dich und eben auch die Stiftung antreibt?
Also ich glaube, die Vision kann man sehr einfach erläutern. Wir haben natürlich Ökosysteme in Deutschland, weltweit uns angeschaut, haben die evaluiert. Und dann muss man sagen, das ist immer das gleiche Muster. Du kannst nach Garching gehen, kannst nach Darmstadt gehen, du kannst nach Aachen gehen, du kannst nach, wenn wir jetzt mal ein internationales Beispiel sehen wollen, die das richtig, richtig gut machen, ist Singapur. Mhm. Und überall ist es das Thema, ich brauche Top-Bildung, ich muss wirklich die Top-Fachkräfte zur Verfügung stellen können. Ich muss Top-Talente weltweit anlocken. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich brauche Top-Forschung. Also wirklich Forschung auf dem aktuellen Stand, und zwar inklusive Grundlagenforschung. Und ich brauche ein Klima, das junge Menschen anzieht, die sich dann wohlfühlen. Also dieses Thema, das man immer so ein bisschen mit Schwarmstadt bezeichnet, wo man sagt, junge Menschen ziehen in so eine Region und wollen dort tätig sein. Ne? Und diese drei Faktoren versuchen wir zu füllen, aber immer noch mit dem Ziel, dass wir sagen, das muss dann dazu führen, dass Ansiedlungen stattfinden, dass nicht nur Dinge von uns geholt werden und finanziert werden, sondern einmal Unternehmen kommen und sagen, an dem Standort wollen wir sein, dort wollen wir uns entwickeln, weil dieser Standort Top-Entwicklungsperspektiven bietet. Und ich glaube, da sind wir am Anfang. Wir haben die ersten Erfolge. Jetzt die Entscheidung von Audi, zu sagen, unser Thema KI-Entwicklung konzentrieren wir in Heilbronn, immerhin 200 Millionen Euro, was Audi investiert. Und das ist die klare Aussage, das ist natürlich das System, das Ökosystem, das in Heilbronn aufgebaut wurde. Jetzt haben wir ganz neu auch eine belgische Chip-Entwicklungsfirma, die nach Heilbronn kommt, immerhin auch mit 70 Mitarbeitern. Die haben in Belgien 5000 Mitarbeiter, also wirklich ein Unternehmen, um zu sagen, aus unserer tolle Entwicklungsperspektiven. Und das ist so unsere Vision, dass wir sagen, um den Bildungscampus herum, um den IPAI herum, also nicht nur im IPAI, sondern auch was drumherum passiert, sollen Top-Arbeitsplätze entstehen, die einfach die Arbeitsplätze der Zukunft sichern und auch den Wohlstand der Zukunft sichern. Das ist unser Ziel, unsere Vision.
Also du glaubst an Visionen, nicht nur wie Helmut Schmidt, der eben sagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Also das ist diese Kraft der Vision, daran glaubt ihr?
Also ich glaube, wir brauchen unbedingt Visionen,
auch in Deutschland,
denen
insgesamt
wir folgen müssen. Genau. Und okay, es darf halt nicht bei Visionen bleiben, sondern wir müssen darauf natürlich Ziele ableiten und müssen halt auch machen. Ja. Also ich glaube, Helmut Schmidt war auch wirklich ein Visionär, wenn man ganz ehrlich ist.
Wenn man richtig drauf guckt schon, aber seine flapsige Art hat öfters solche Aussagen hervorgebracht. Genau. Aber prozentual, also stehen wir jetzt bei 20%, 30%, 40%, nur so als Einschätzung von dir?
Wir stehen ganz am Anfang.
Ganz am Anfang.
Ja, also ich würde sagen, sind wir vielleicht bei 5%.
Ja,
also
ja,
zumindest meine Hoffnung, dass 95 noch dazukommen.
Ne? Also nur so von der Einordnung. Ja. Okay. Die Stiftung. Bildung fördern, Wissen teilen, Zukunft wagen, so habt ihr es beschrieben. Jetzt redet ihr von Zukünften, hast du gerade gesagt. Kannst du die aufführen, diese Zukünfte? Sind die schon spruchreif, wie ihr die kommuniziert oder worauf ihr euch fokussiert?
Nein, wir werden jetzt natürlich innerhalb der Stiftung einen wirklich großen Reorganisationsprozess beginnen. Ich habe zwei neue Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung, innerhalb der Geschäftsführung. Und natürlich werden wir uns jetzt ein Stück auch neu strukturieren. Und wir haben den Prozess begonnen. Und dazu kann ich dann erst was sagen, wenn wir da mal durch sind. Ne? Und wir haben nur diesen Slogan Zukünfte, fanden wir gut, weil das Wort noch nicht so verbraucht ist in dem Bereich. Ne? Und wir werden Zukünfte definieren. Ich habe ein paar ja geschildert, die wir sowieso haben. Aber ich glaube, die große Herausforderung, die wir haben einfach viele Bausteine nach Heilbronn geholt, haben die jetzt mal ins Wasser geworfen. Die fangen jetzt an zu schwimmen. Und jetzt müssen wir diese Bausteine miteinander vernetzen. Ich glaube, das ist noch die große Herausforderung, dass wir einfach durch Vernetzung die Ergebnisse stärken wollen. Und da, glaube ich, haben wir schon noch Nachholbedarf. Und das wird auch jetzt die Arbeit der nächsten Jahre sein.
Also du hast Professor Bärbel Renner angesprochen und Professor Friedel. Und ihr teilt euch eigentlich jetzt die Arbeit so nach und nach. Und sicherlich ist da auch eine kleine Nachfolgeregelung inkludiert, oder? Wenn ich so direkt fragen darf.
Ja, natürlich. Dass die Lebenszeit ist irgendwie begrenzt.
Muss
man ganz realistisch sehen. Das ist so. Ne?
Ja.
Und ich freue mich natürlich, dass ich wirklich zwei super tolle eine Kollegin und eine Kollegin bekommen habe. Also immerhin, Gunter Friedel war Dekan der School of Management in München, ist international perfekt vernetzt, ist ein Top-Forscher, anerkannter Forscher und ist natürlich jetzt ein Gewinn für die Stiftung. Und die Professor Renner war eigentlich schon eine Kollegin bei mir bei der Dualen Hochschule, war Mitglied im Vorstand bei mir bei der Dualen Hochschule und ist jetzt die letzten Jahre, hat sie als Geschäftsführerin die Experimenta, also ich glaube, man kann schon sagen, top weiterentwickelt und ist natürlich auch ein ungeheurer Gewinn. Und wir werden auch in der Stiftung, wir werden künftig nicht mehr von Bildung und Wissenschaft und solchen Themen reden, sondern wir werden uns als drei Geschäftsführer, werden uns die Themen aufteilen, je nach Kompetenz, je nach Motivation, Interesse des einzelnen Kollegen oder der Kollegin und werden uns viel, viel stärker vernetzen in Zukunft.
Ne? Naja, okay.
Und das ist einfach unser Ziel auch.
Die Bärbel Renner war ja auch im Podcast, von daher kann ich das nur bestätigen, dass da eine tolle Dynamik, glaube ich, auch dazukommt mit
ist
ihr
so,
und auch eine Bodenständigkeit, was ja auch manchmal dann zum Andocken vielleicht ganz wichtig ist.
Ja.
Du hast schon ein paar Einrichtungen genannt, Projekte. Was gibt es noch am Bildungscampus, was sich gerade tut? Nicht nur die Fläche, die vergrößert wird. Was sind da vielleicht nochmal 2, 3 Einblicke, was da in naher Zukunft entsteht?
Also ich glaube, was für uns wirklich ein Wendepunkt war, war die Ansiedlung der TU München. Ne? Mhm. Also ab dem Moment waren wir ein Standort, der satisfaktionsfähig ist für viele. Das kann man, glaube ich, so einfach sagen. Ne? Und wir haben dann auf einmal die Möglichkeit bekommen, dass wir mit internationalen Top-Universitäten Kooperationsvereinbarungen schließen konnten. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen, mit Forschungseinrichtungen auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ich glaube, das waren ganz wichtige Punkte, die uns sehr stark vorangebracht haben. Weil die haben dafür gesorgt, dass auf einmal internationale Top junge Leute nach Heilbronn gekommen sind. Und ich glaube, die verändern momentan auch ein Stück weit Heilbronn. Ne? Und ich denke auch, der Aufbau hat auch dazu geführt, dass Max Planck auf uns aufmerksam geworden ist und auch dann sich hat vorstellen können, nach Heilbronn zu gehen.
Jetzt kommt eine Anziehungskraft.
Dann ist die ETH Zürich gekommen, die eben jetzt auch einen Campus in Heilbronn aufbaut. Also wir werden schon noch eine ganze Reihe an Bausteinen da dazu addieren. Aber auch die ETH Zürich, muss man einfach nochmal sehen, ist natürlich jetzt weltweit eine der Top-Universitäten, die immer in den Rankings unter den ersten 10 sind. Also auch nochmal ein ganz enormer Qualitätsgewinn für den Standort Heilbronn. Und da sind wir momentan im Aufbau. Und ich glaube, es wird sich sehr, sehr gut alles entwickeln.
Und das ist auch diese internationale Perspektive, das ist, glaube ich, auch das, was dann einfach auch nochmal ein Booster sein wird. Ne?
Ja. Mhm. Ja.
Da gibt es ja auch sowas wie Stiftungsprofessuren. Kannst du das mal erklären? Weil was steckt da dahinter? Welche Themen werden da gerade besetzt?
Also es ist bei Stiftungsprofessoren so, dass das traditionell eigentlich in der Regel so ist, dass man bei einer Hochschule eine Professur für 6 bis 10 Jahre fördert, übernimmt und dass dann eigentlich die öffentliche Hand diese Professur weiterfinanziert. Das ist so der übliche Vorgang. So waren bisher Stiftungsprofessoren angelegt. Die hatten wir bei der Dualen Hochschule, die hatten wir auch bei der Hochschule Heilbronn, auch bei anderen Einrichtungen. Was jetzt bei uns neu dazu gekommen ist, dass wir jetzt plötzlich eine Universität aus einem anderen Bundesland geholt haben. Und das ist natürlich klar, kannst du dir vorstellen, der Freistaat Bayern wird keine Professur in Heilbronn weiterfinanzieren. Das heißt, da sind wir jetzt einmal in der Situation, dass wir Professuren auf Lebenszeit absichern möchten. Das heißt, wir haben 30-Jahres-Finanzierungen vereinbart. Und bei den internationalen Universitäten ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, durch eine Einmalzahlung eine Professur abzusichern. Das heißt, der Betrag geht dann dort praktisch in den Bestand, wird dann verzinst und aus den Erträgen dieser Einmalzahlung wird dann die Professur dauerhaft finanziert. Und so haben wir die internationalen Professuren praktisch eigentlich alle finanziert in diesem Bereich. Ne?
Okay. Ja. Gibt es da einen Schwerpunkt oder ist es sehr breit gestreut?
Ja, ich meine, das ist ein Thema, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können in Heilbronn mit privaten Mitteln keine breit ausgelegte universitäre Struktur schaffen. Das wird mir oft auch vorgeworfen, dass wir in einem zu engen Fokus unterwegs sind. Ne? Aber alles andere ist nicht darstellbar. Und auch nur im engen Fokus bekommen wir überregionale und internationale Sichtbarkeit. Und unser Fokus ist relativ klar. Wir sagen, die Hauptüberschrift heißt Digitalisierung, IT. Unter dieser großen Überschrift gibt es dann künstliche Intelligenz, es gibt Cybersicherheit, es gibt vielleicht, und da sind wir auch dran, Quanten. Das wird ein Thema sein, was uns noch ein paar Jahre beschäftigen wird, bis das tatsächlich dann in die Realität, in die Praxis kommt. Und es gibt eben jetzt eine ganz neue Entwicklung, die eben durch die Ansiedlung von diesem belgischen Chip-Entwicklungsunternehmen stattfindet. Das heißt, wir werden jetzt, so wie es aussieht, wohl auch ein weiteren Forschungsschwerpunkten im Bereich Chipentwicklung aufbauen. Aber das sind unsere Fokusthemen, die wir machen. Und darüber hinaus fördern wir auch viele Dinge. Um Gottes Willen, wir fördern auch Kunst und Kultur. Ich glaube, wir fördern das WKO, alle möglichen Einrichtungen. Aber das sind eben Dinge, die nicht in dem Umfang und nicht auf dem Niveau stattfinden, wie diese großen Fokusthemen.
Okay. Und wenn man jetzt natürlich, du hast von Ansiedlungen von Unternehmen gesprochen, wenn wir uns die Anschlussfähigkeit eben von Unternehmen aus der Region angucken. Also die ja sehr stark mittelständisch geprägt ist. Audi hast du jetzt natürlich als Konzern genannt, aber da gibt es natürlich die ganzen Hidden Champions, die hier auch Richtung Hohenlohe-Kreis unterwegs sind. Wie wollt ihr da Brückenbauer spielen oder wer ist der Brückenbauer, dass eben Wissenschaft und Wirtschaft zusammenkommt?
Naja, der Brückenbauer soll natürlich schon der IPAI sein, das ist klar. Dort sind Ansiedlungsmöglichkeiten da, auch vor allem für unsere Mittelständler. Und ich kann nur sagen, die sind alle da.
Ne? Die sind
also
alle da.
Von der Seite her ist so, wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ein Großteil der Mittelständler, die wir alle kennen, die erkennen natürlich den Zug der Zeit. Die wissen, wir müssen die Geschäftsmodelle ändern. Das heißt, im Prinzip, wenn wir nur mal anfangen, Schunk, Ziel Abeck, EBM Papst, wird natürlich jetzt mal ein paar große zu nennen, die hier aus dem Hohen Logen kommen. Auch wenn wir jetzt die Stuttgarter Unternehmen nennen, Stiel ist natürlich da. Also nochmal auch die Stuttgarter typischen Familien oder die Mittelständler sind inzwischen alle bei uns Mitglied und entwickeln dort ihre Geschäftsmodelle weiter und verstärken sich gegenseitig. Ich glaube, das ist eigentlich das Interessante daran.
Und es läuft ja jetzt schon in den ersten Gebäuden vom IPAI, dass diese Vernetzung täglich oder zumindest orchestriert funktioniert.
Ja, also ich habe gestern jetzt Berichte bekommen, dass wir 70 Mitgliedsunternehmen haben. Das finde ich ist für die Mannschaft am IPAI ein großer Erfolg, dass sie es geschafft haben in der kurzen Zeit. Und wir merken jetzt schon, dass wir mit den Gebäuden, die wir ja übergangsweise gebaut haben und angemietet haben, schon an Grenzen kommen und jetzt drüber nachdenken, wo machen wir denn nochmal eine Erweiterungsstufe? Okay. Und wir wollen ja dann auch mit entsprechendem Potenzial dann auch umziehen auf das Gebiet Steinecker. Und dort werden wir im Herbst Spatenstich haben, werden dann auch mit den Bauarbeiten beginnen und werden dann auch einen ersten Bauabschnitt versuchen, relativ schnell umzusetzen.
Stark, ja, da kann man nur stark sagen. Vielleicht noch mal ganz kurz, kannst du eben dem einen oder anderen, der noch nicht irgendwie angedockt ist, welche konkreten Formate gibt es da bei dem IPAI und wie kann ich mich da einbringen?
Also man hat beim Innovationspark hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann Mitglied werden und ist dann einfach eingeladen zu den ganzen Austauschformaten, die es gibt. Und gibt es ganz, ganz viele in dem Bereich. Die zweite Möglichkeit ist, man eben dort einen Flex-Arbeitsplatz mietet und dann halt einfach Mitarbeitende hinschicken kann, die dort dann auch arbeiten können, dann halt mit dem Open Space natürlich. Mhm. Und dann kann man sich natürlich auch einmieten, kann Räumlichkeiten anmieten und hat dann feste Büros. Ne? Also das sind im Prinzip die Möglichkeiten da drüben, die man hat. Ne? Und ich glaube, wir vermieten da keine Flächen. Also da wäre man nicht wettbewerbsfähig, wenn wir ehrlich sind, sondern wir vermieten ein Komplettpaket. Und das Paket heißt einfach, dass Unternehmen dorthin kommen, um sich zu vernetzen. Also das Thema Open Innovation, das ja, wo man uns immer nachgesagt hat, das ist in Deutschland schwierig, ist längst vorbei. Also ich glaube, die Unternehmen wissen, wenn wir teilen, werden wir einfach stärker in dem Bereich. Und es wird auch ganz stark in Richtung große Datenmodelle gehen, wo wir halt auch versuchen, Dinge halt einfach auch souverän zur Verfügung zu stellen. Und dass die Daten eben nicht in alle Welt gehen und dann mit wertvollen Daten Wettbewerber trainieren können. Also da müssen wir einfach Räume schaffen, die geschützt sind.
Und ihr habt auch mal, glaube ich, irgendwie das Thema Rechenzentrum oder so. Gibt es da weitere Pläne oder sowas? Das hast du irgendwann mal erzählt, dass sowas natürlich die Basis ist, um dann nicht nur den geschützten Raum zu haben, sondern natürlich auch die Performance irgendwann auf die Straße zu bringen.
Gibt es da auch Pläne? Natürlich gibt es Pläne, aber ich glaube, das Thema Rechnerkapazität ist für Forscher genau das Thema, ob die sich entscheiden, da hinzugehen oder auch nicht. Mhm. Ne? Wobei natürlich immer nicht die Frage steht, ist ein Rechenzentrum dann direkt dort auf diesem Gelände, sondern die Kapazität muss halt zur Verfügung stehen, egal wo dieses Rechenzentrum auch immer steht. Und jetzt, wenn man so sieht, die Unternehmensgruppe, die für uns ja uns die Möglichkeit schafft, überhaupt investieren zu können, die investiert momentan unvorstellbar groß in Rechenzentren. Das heißt, wir werden auch Rechnerleistung kaufen können. Es gibt jetzt auch ein sehr großes europäisches Vorhaben. Das heißt, die EU hat ja entschieden, sogenannte Gigafactories zu unterstützen. Da geht es wirklich um ein Budget von 30 Milliarden Euro pro Gigafactory, also was richtig Großes in dem Bereich. Und natürlich wollen wir da auch dabei sein.
Okay, ja. Gut, mehr will ich dir jetzt nicht rauslocken, aber also das ist natürlich schon die neue Infrastruktur, die benötigt wird für diese Ökosysteme. Und trotzdem würde ich gerne nochmal bei diesen ganzen sehr positiven und natürlich auch nach vorne gerichteten Themen so ein bisschen auf die aktuelle Wirtschaftslage schauen. Du hast am Anfang gesagt, ganz viel ist natürlich in der Transformation. Wenn ich in die Region gucke, da gibt es viel Kurzarbeit bei den Unternehmen. Kann man manchmal vielleicht auch kritisch angucken, stoßen die sich gesund, aber das ist nur vielleicht auch politisch gewollt, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall spüre ich da manchmal schon eine schlechte Stimmung, auch Unsicherheit, Panik. Wie hörst du oder was hörst du aus den Unternehmen und aus der Politik? Wie wird damit umgegangen? Ja?
Also wir sind momentan, unser Land, Deutschland, ist momentan in einer Strukturkrise, muss man ganz klar sehen. Also wir merken jetzt, dass auch im großen Geschäftsmodelle nicht mehr so funktionieren wie bisher. Das heißt, wir sehen der Autoabsatz als Beispiel nur in China ist für alle Hersteller extrem eingebrochen in dem Bereich. Das heißt, auch da muss man sich neue Konzepte überlegen. Ich glaube, was wir halt brauchen, wir werden jetzt irgendwo in ein paar Tagen wahrscheinlich eine neue Bundesregierung auch haben. Ich glaube, man muss den Menschen vermitteln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es ohne Leistung keinen Wohlstand gibt. Dass wir in Zukunft alle wieder mehr werden arbeiten müssen. So dass die ganzen Konzepte, die man mal den Menschen vorgemacht hat, also 35 Stunden, 32 Stunden, 33 Stunden und das dann bei gleichem Gehalt oder mehr Gehalt, das ist doch ein völliger Unsinn. Also sowas auch zu erzählen, das halte ich einfach für höchst gefährlich. Also da muss wieder ehrlich werden, muss den Menschen sagen, der Staat wird dir irgendwann nicht mehr helfen können, weil er einfach die Mittel gar nicht hat. Und ich glaube, wenn man diese Wohlstandskrankheit, die dazu geführt hat, dass wir geglaubt haben, wir müssen nicht mehr Top-Leistung bringen, wenn wir die beseitigen, geht es auch bei uns wieder aufwärts.
Und du glaubst, dass die Politik diese Antworten oder diese Forderungen stellt in der Konstellation, wie wir sie jetzt bekommen werden?
Naja, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die Vorzeichen sind zumindest mal ein bisschen positiver. Und ich glaube, man hat auch erkannt, was man für Fehler gemacht hat. Also so, ich sag mal, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Bürgergeld, wie auch immer man jetzt diese Dinge nennt, wo man jemanden sagt, also ist egal, du kannst aufhören zu arbeiten, wirst versorgt. Es geht einfach nicht. Ne?
Ja. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, gerade eben, wenn generative künstliche Intelligenz eben doch immer mehr automatisiert, was dann vielleicht auch mit dem Arbeitsmarkt passiert. Aber vielleicht jetzt nochmal kurz, ich habe auch gelesen, es passt vielleicht ganz gut dazu, dass eben die Stimmen sich mehren, dass eben durch die amerikanische Politik eben auch eine Chance für ein geeintes Europa liegt oder da drin liegt. Wie denkst du darüber? Weil das ist ja, glaube ich, vielleicht auch manchmal von außen Zwänge, die einen dann bewusst machen, wie gut es einem eigentlich geht in der Gemeinschaft, ne? Oder wie gut es gehen könnte.
Wie gut es gehen könnte, ja klar. Mhm. Ne? Wir haben, glaube ich, ein bisschen die Herausforderung, dass es das Europa eigentlich nicht gibt, ne? Sondern wir haben ja ein Europa, denke ich mal, wenn man die Länder betrachtet, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ne? Und ich glaube, auch da ist es schon wichtig, da mal zu einer Neustrukturierung zu kommen, dass man nicht die Schnellen, die weiter wollen und die sehr leistungsfähig sind, dass die gebremst werden in dem Bereich, sondern dass die auch machen dürfen. Ne? Ich glaube, das wird eine der Herausforderungen sein. Aber was du sagst, ist natürlich ganz entscheidend. Es ist eine Riesenchance dahinter. Ich glaube, wir erkennen jetzt, dass wir natürlich wirtschaftlich gar keine Freunde haben, ne? Sondern das war schon immer so. Ne? Also ich glaube, die USA waren uns bestimmt politisch und gesellschaftlich sehr nah, vielleicht näher als China, wenn man jetzt mal den Block sieht, oder Russland in dem Bereich. Aber wirtschaftlich waren das schon immer Blöcke, die für sich gesorgt haben. Ne? Und wir haben das aber nicht ernst genommen, sondern wir haben, wenn man sieht, allein die Pakete, die wir jetzt von amerikanischen Unternehmen nutzen, wenn sie Office sehen oder irgendwas, dann tun wir alle die Daten einspeichern und wissen, die Daten wandern natürlich um die ganze Welt in dem Bereich. Mit den Daten werden Geschäftsmodelle trainiert in dem Bereich. Ne? Und ich glaube, da hat man erkannt, Das müssen wir versuchen, in Europa zu halten. Wir müssen in Europa in diesen entscheidenden Feldern wirklich souverän werden. Ne? Mhm. Wir haben es gemerkt in der Corona-Krise. Hast du auf einmal gemerkt, wenn in den USA das Geschäft losging, dann hast du bei uns auf einmal, hat kein Teams mehr funktioniert. Also auch in der Kommunikation waren wir völlig abhängig, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, all diese Fehler, souveräne Cloud, souveräne Kommunikation, all diese Themen sind erkannt und dort müssen wir weiterkommen.
Wir waren ja schon bei eurem Leuchtturmprojekt in dem IPAI Innovationspark für künstliche Intelligenz. Du hast schon gesagt, der Baubeginn im Herbst 2025. Vielleicht kannst du aber nochmal in deinen Worten beschreiben, nochmal kompakt, was hier entsteht und was in ein paar Jahren da leben soll. Das würde ich gerne nochmal vielleicht so eine Essenz erfragen.
Ja, also es ist so, dass dieser Innovationspark, den wir dann jetzt beginnen werden am Ende, der wird eigentlich die Dinge, die wir jetzt schon machen, im Großen abbilden. Also es wird gar nicht unbedingt ein ganz neues Konzept sein. Was sehr stark dazukommen wird, wird das Thema gemeinnützige Flächen, die wir dort auch entsprechend bauen. Das heißt, wir wollen dort einfach auch ein Informationszentrum werden, bei dem sich Unternehmen, Bürger, Schulklassen informieren können über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in dem Bereich. Also wir werden dort einen Turm bauen, der 60 Meter hoch sein wird, der eine ganz besondere Konzeption auch hat und der eben all diese Inhalte abbilden soll. Dort wird es auch Veranstaltungsflächen geben für Konferenzen etc. Und dann wird es eben daneben auch einen Businesspark geben, wo wir sagen, dort werden einfach Flächen vermietet an Unternehmen, die glauben, dass sie auf diesem Park ihre KI-Kompetenzen und ihre Geschäftsmodelle positiv weiterentwickeln können. Ne? Und klar, da bin ich irgendwann mal gefragt worden, wie viele Arbeitsplätze entstehen dann. Und ich habe dann eigentlich gar nicht gesagt, naja, 5.000, das war aber eigentlich nur aus der Hüfte. Ob das jetzt 4.000 oder 7.000 sind, das wissen wir, glaube ich, heute alle nicht. Aber auch da ist ganz wichtig, dieser Park mit 24 Hektar, diese Kreisform, das darf nicht das Ende sein, sondern es soll eine Keimzelle werden, die dann außen in den Randbereichen sehr stark wächst. Also sonst wäre es eine Investition, die sich, glaube ich, nicht rechnen würde. Also wir müssen schon denken, dass die nächsten 10, 20 Jahre dort viele Ansiedlungen kommen und erst dann macht das ganze Konzept einen Sinn.
Jetzt versuche ich mal so ein bisschen meine persönlichen Gedanken mit dir zu teilen, weil wenn ich das so höre, dann was hier passiert, dann schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Ja? Und zwar das eine, das ist neugierig, sieht die Chancen, will sich vernetzen, einen Beitrag leisten, dabei sein, ja, auch irgendwie eine Rolle spielen, gesehen werden. Und dann gibt es irgendwie das andere Herz, was einen riesen Respekt entwickelt hat vor dieser Größe, die da auf uns zurollt. Und natürlich auch vor diesem Imperium, nenne ich es jetzt mal, welches für manche eben viel schluckt, Fläche, Kompetenz, Mitarbeiter. Manchmal entsteht dann halt so eine Ohnmacht oder man fühlt so eine Ohnmacht. Manchmal redet man sich vielleicht auch Arroganz ein, zu spüren. Und ja, dann entsteht auch manchmal vielleicht ein Trotz irgendwie dagegen. Und ich wollte es einfach mal so ansprechen, weil vielleicht denken auch andere Unternehmer und Menschen, die eben hier in Kontakt treten, so, kennt ihr solche Überlegungen, kennt ihr solche Gespräche und wie geht ihr darauf ein? Weil man eben diese, einerseits das Positive dieser Wirtschaftsmacht der Schwarzgruppe natürlich sieht und auch unterstützt auf eine gewisse Art und Weise, aber dann natürlich auch oft denkt, da steht auch was dagegen für so ein blühendes Ökosystem, wenn diese Strukturen sehr viel Verein nehmen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Na, ich glaube, da muss man aber wirklich mal deutlich sagen, die Stiftung, wir sind nicht die Schwarzgruppe, ne, sondern
das ist, mir klar,
eine völlig unabhängige Einrichtung, die gemeinnützig ist und die natürlich darauf achten muss, dass alle profitieren, nicht nur die Schwarzgruppe. Wenn dem so wäre, würden wir ganz schnell die Gemeinnützigkeit verlieren. Natürlich wird auch die Schwarzgruppe profitieren. Aber was du sagst, ist schon klar, es ist in Heilbronn ein ganz wichtiger Player Und dieser Player ist gigantisch gewachsen die letzten Jahre und hat halt an Bedeutung zugenommen. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass man sich dann darüber auch Gedanken macht und sagt, gibt es da eigentlich noch Platz, wo man sagt, du kannst dich dort positiv entwickeln. Also wie du gesagt hast, fängt dieser Moloch alles nachher auf. Ne? Und da kann ich nur sagen, schau dir einfach mal Beispiele an. Ne? Schau dir mal Berlin an, wo man sagt, in Berlin ein Arbeitnehmer, der hat einen riesen Vorteil, der kann ohne Umzug morgen von einem weggehen, zum anderen hingehen. Und ich glaube, das zieht Menschen an, sowas. Ne? Also ich glaube, wenn wir in Heilbronn und in der Region nur den Arbeitgeber Schwarzgruppe hätten, dann würden viele Top-Leute gar nicht kommen. Aber wir haben SAP in der Nähe, wir haben dann die ganzen horologischen Top-Firmen, wir haben ja auch in Heilbronn Top-Firmen, wenn man Bechtle mal sieht als Beispiel, also die holen auch mal Leute von der Schwarzgruppe weg, so ist das nicht. Und ich glaube, es entsteht ein Ökosystem, das dann sich in einem Austausch befindet. Also wenn ich jetzt einfach mal nur das Thema Künstliche Intelligenz, IT, wenn ich nur das mal betrachte. Ne? Und ich glaube, da werden alle profitieren davon, bin ich wirklich überzeugt davon. Und dass man sich Gedanken macht über Flächenverbrauch, über Anstieg von, keine Ahnung, Kosten für Wohnungen, für Mieten etc.
Für Gehälter.
Ja, das ist so, natürlich, klar. Ja. Aber wir versuchen in Heilbronn, uns in eine Aufwärtsspirale zu bewegen. Das ist natürlich auch das ganz große Ziel. Und umgekehrt, wenn wir die Prosperität nicht hätten und Einbrüche hätten und Arbeitslosigkeit entstehen würde, dann würden sich auch die anderen Bereiche sich auch entsprechend nach unten entwickeln. Aber ich glaube, wir wollen das nicht. Also ich glaube, es gibt auch bei einer Aufstiegsspirale immer Verlierer. Das muss man ganz ehrlich auch zugeben. Aber wir glauben, dass es in Summe trotzdem das Bessere ist. Ne? Und auch die ganzen Investitionen oder Förderungen, die wir tätigen, mal ganz ehrlich, es sind viele davon sind Risikoinvestitionen in die Zukunft. Ne? Und man wird irgendwann mal in 15, 20 Jahren sagen, das waren gute Investitionen oder irgendwann so, was hat der Dackel da gemacht, um Gottes Willen. Ne? Aber das kann man derzeit nicht messen, muss man ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Impact-Messungen kurzfristig zu machen, ist alles Unsinn. Mhm.
Nee, mir war es nur wichtig, einfach mal, dass ihr auch diese verschiedenen Blickwinkel im betrachtet und natürlich auch manchmal darüber spricht, wie man da mit umgeht. Das war mir einfach ein Bedürfnis.
Also wir
danke, dass ich das teilen durfte.
Wir versuchen wirklich mit allem auf den Boden zu bleiben. Versuchen möglichst die Menschen mitzunehmen in dem Bereich. Das schaffst du einfach nicht immer. Also wir haben jetzt auch die Diskussion, wir werden jetzt nächste Woche Spatenstich für den Bildungscampus West haben. Jetzt wissen wir, die Fläche ist schon wieder zu klein, die wir da bauen. Okay. Ne? Naja, ist ja eigentlich schön, wenn man so eine dynamische Entwicklung hat. Ne? So, jetzt weißt du ja auch, jetzt ist die Stadt auf uns zugekommen mit dem Thema Rollschuhbahn, Eisstadion,
Soleo.
Vielleicht Soleo. Und ich verstehe natürlich, dass jetzt Nutzer vom Soleo sagen, um Gottes Willen, jetzt das Bad soll dann weg, was passiert da? Und dass es da Leute gibt, die dann sagen, eigentlich das ist doch alles gut, so wie es ist. Aber muss dann halt auch mal ehrlich sein, muss man sagen, es ist eben einfach ein Schwimmbad, wo die Stadt Heilbronn weiß, ist am Ende der Lebenszeit ist erreicht. Ja. Ne? Mhm. Und die Stadt wird die Mittel nicht haben, das zu sanieren. Das heißt, die Alternative ist, dass wir irgendwann mal in 10, 15 Jahren halt das gleiche Beispiel haben, wie wir in Neckarsulm haben. Ne? Wo wir merken, nee, die Stadt ist gar nicht in der Lage, das wieder instand zu setzen und zu betreiben. Ich glaube, diese Themen muss man halt immer sehen. Und ich habe auch natürlich, wenn es dann immer heißt, es sind immer die gleichen, die dann in solche Themen investieren. Ich glaube, in Summe können wir froh sein, dass es dieses starke Unternehmen gibt hier.
Das also das möchte ich auch nochmal betonen.
Potenziale dass, zur Verfügung
genau, stellen. Ich möchte es nochmal auch betonen, dass natürlich am Ende des Tages, wenn ich diese Reise mit den zwei Herzen mache, dann gucke ich nach vorne und denke, ich sehe die Chancenbrille, habe ich auf und da passiert etwas, wo wir was mit anfangen können. Also auch das nochmal aus meiner Sicht klarzustellen und wo wir hingucken.
Ich bin ja auch immer gefragt worden, ich lese auch Leserbriefe jetzt auch, wenn man den Innovationspark sieht draußen, nahe sind 20 Hektar Ackerfläche, ne, und zwar gute Ackerfläche. Ne. Und ich selbst bin wirklich im landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Also ich weiß, was das bedeutet. Und man hat auch da zwei Herzen. Das ist einfach so. Ne? Und ich muss trotzdem sagen, ich glaube, das, was wir dort machen auf dem Gelände, dann ist es vielleicht verantwortbar. sowas dann eben auch zu verändern in dem Bereich. Ne? Aber es ist eine ganz schwierige Diskussion, gebe ich zu. Ja.
Dann würde ich gerne noch mal einen Blick auf diese generative künstliche Intelligenz werfen und lenken. Einen aktuellen Artikel, einen FAZ-Artikel vom 23. April vom Holger Schmidt, da geht es um eine Studie, welche aufzeigt, wie groß die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Wahrnehmung und realer Bedrohung durch KI-Automatisierung ist. In dem Zentrum steht da eben die Frage, wie stark steigen bei Automatisierung von Abläufen, von Prozessen auch die Gefahr eben von Wegfall von Arbeitsplätzen. Und da hat man ein simples Ergebnis erzielt, dass man gesagt hat, je Prozentpunkt Steigerung des Automatisierungspotenzials in einem Sektor sind in Mittel ungefähr 15.000 Arbeitsplätze gefährdet. Und das ist ja, glaube ich, schon auch etwas, diese Wahrnehmung, was auf uns zurollt. Du redest jetzt auch von neuen Arbeitskräften. Was wird in Zukunft gebraucht? Wie siehst du das? Ist es eigentlich, es gibt gar keinen Ausweg, als das eben zu nutzen? Oder siehst du es manchmal auch kritisch, was man da fördert?
Also ich glaube, jeder, der bei diesen Entwicklungen nicht auch im Hintergrund nachdenklich wäre, da würde ich sagen, der denkt nicht über die Dinge nach, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und natürlich sind wir momentan, wir stehen vor riesengroßen Umwälzungen. Ne? Also die gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer. Also kann man ja einführen der Dampfmaschine und jetzt kannst du weitermachen in dem Bereich. Aber ich glaube, momentan haben wir eine Entwicklung, die mit einer derart hohen Geschwindigkeit abläuft, ne? Dass wir darf auch Menschen verlieren, die sagen, die Geschwindigkeit kann ich gar nicht mitgehen, ne, in dem Bereich. Und Arbeitsplätze werden sich verändern, das ist schlicht und einfach so. Ich glaube, wir werden vor allem in Bereichen, wo wir bisher immer gedacht haben, da wird gar nichts passieren, dort werden wir ganz große Veränderungen haben, das ist so. Ne, dann kannst du heute schon sagen.
Kreativbranche bei uns, ganz klar.
Ja, Kreativbranche wird es treffen. Das wird viele Branchen, ich sag mal, den ganzen Bereich der Juristerei, der Steuerberatung, auch der betriebswirtschaftlichen Abläufe in Unternehmen, die wird es treffen. Ich glaube, es wird die Kreativen am wenigsten treffen, ne, weil natürlich wird auch die KI dort auch Vorschläge liefern und auch Lösungen anbieten, aber die müssen immer noch bewertet werden. Und ich glaube auch, das menschliche Gehirn ist immer noch haushoch überlegen, jeder KI.
Also wenn du das sagst, bin ich doppelt beruhigt.
Da muss man einfach auch ganz ehrlich sein. Mhm. Ne? Aber klar, die Umwälzungen, die sind in vollem Gange und die werden uns alle beschäftigen, das ist so. Ja. Und ich glaube, wir müssen halt einfach in andere Qualifizierungen auch einsteigen. Wir müssen auch jetzt sehen, dass auch Kinder und Jugendliche und Studierende, dass die auch wissen, wie funktioniert eigentlich eine KI. Die kann man erklären, wie eine KI funktioniert. Man muss da auch wissen, auf welcher Basis liefert die Aussagen. Kann ich diesen Aussagen dann vertrauen, auch vertrauen? Ja. Weil natürlich ist das Trainingsmodell entscheidend, das dahinter steht. Ne? Und das wissen wir auch, dass so die Modelle, die großen Modelle, die halt dann auf gigantische Datenmengen zurückgreifen, dass die natürlich auch Geschichten abbilden, die heute gar nicht mehr so sind. Ne? Also je nachdem, welche Fragestellungen man macht. Und ich glaube, die Zukunft wird bei Datenmodellen auch so sein, dass man sehr viel stärker vertikale Datenmodelle nutzt für Spezialanwendungen. Und das eben auch mit kuratierten Daten, wo man auch weiß, okay, wenn ich auf dieser Datenbasis arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eine Antwort bekomme, die auch korrekt ist.
Naja, dass man die halt für sich vektorisiert, habe ich gelernt, ja. Oder sowas, ja. Die Daten, dass sie eben auch in meinem Kontext passen. Ne? Aber also, du hast ja schon gesagt, die Jugend, also meine Tochter macht jetzt in den nächsten Jahren Abitur. In welche Richtung kann die sinnvoll einschlagen? Also wir sprechen gerade darüber, aber was siehst du für Zukunftsberufe? Du als Professor, der das eben die Zukunft lehrt.
Naja, ich hätte wahrscheinlich vor 5 Jahren auch eine andere Antwort gegeben. Ich hätte dann gesagt, also studiere irgendwas Grundlegendes, keine Ahnung, Physik, Mathematik, in diese Richtung etwas. Ne? Und dann bist du gerüstet für die Zukunft, weil du einfach das Thema Strukturieren, logisches Denken natürlich im Prinzip lernen kannst. Ne? Und dann dazwischen gab es mal eine Phase, wo ganz viele Studiengänge entstanden sind, die dann auch irgendwo Begrifflichkeiten hatten, die halt modern waren, die alle in Richtung Management oder sonst irgendwas gingen. Und ich glaube, da hatten wir auch eine Fehlleitung. Und ich glaube, heute würde ich auch jemand wieder empfehlen zu sagen, besinn dich auf Basiskompetenzen, egal in welchem Bereich die auch liegen. Versuche wirklich, das logische Denken im Studium zu lernen. Versuche auch zu lernen, wie kann ich Probleme strukturieren und zurückfahren auf einfache Abläufe. Ne? Mhm, okay. Und ich glaube, dann ist völlig egal, was man studiert. Ne? Es gibt ja viele Studiengänge, die einfach logisches Denken trainieren. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir müssen immer noch sehen, dass wir die Menschen, mit denen wir zu tun haben, verstehen. Deswegen sind auch die ganzen geisteswissenschaftlichen Studiengänge von enormer Bedeutung. Also das ist nicht so, dass man dafür die Arbeitslosigkeit studiert, sondern wir werden diese Menschen viel, viel stärker brauchen in Zukunft. Ne? Also ich war gestern Abend beim 90. Geburtstag von Reinhold Wirth. Mhm. Und der Reinhold Wirth hat dann am Schluss 20 Minuten frei ohne Manuskript geredet. Das muss ich ehrlich sagen, das hat mich fasziniert. Ne? Und er hat dann auch zum ganzen Thema Qualifikation, Führungsverständnis, hat er gesagt, wenn man das Unternehmen Wirth sieht, dann war die Hälfte vielleicht von den Top-Führungskräften, was er erwartet, Führungstechnik, die man lernen kann. Und der große Bereich, der entscheidend für den Erfolg des Unternehmens war, war Führungskultur. Ne? Und deswegen auch das Thema, wie soll man sich bilden? Man soll sich breit bilden. Weil wenn du der tollste Manager bist, der alle Dinge kennt, aber mit Menschen nicht umgehen kann, sich nicht einfühlen kann, dann wird man scheitern, ganz schlicht und einfach. Deswegen breites Wissen aneignen.
Ich glaube, der Reinhold Wirth hat auch in einem OMR-Podcast vor kurzem auch gesagt, diese Leistungsgesellschaft, die wir am Anfang schon auch, oder eine neue Leistungsdenke, ich glaube, das fordert er auch in seinem Unternehmen gerade umso mehr.
Ja.
Gut, wir sind schon mal bei der Politik gewesen, aber wenn man diese KI, diese Revolution sieht, siehst du da die Politik im Bilde oder sind die da meilenweit entfernt, dass diese Transformation in der Gesellschaft eigentlich begleitet werden muss?
Naja, Demokratie hat halt ein Problem. Das heißt, was zählt in der Demokratie, sind Wählerstimmen. Mhm. Und jetzt bin ich überzeugt, also wenn man jetzt auch mal die Ministerliste sieht, die ja jetzt schon von der einen Fraktion bekannt ist, dann sind das Leute, die, glaube ich, wissen, was momentan passiert auf der Welt. Also ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass jemand, der Minister wird, dass er nicht das gleiche Wissen hat wie wir beide und nicht über die gleichen Dinge nachdenkt. Aber er muss natürlich die Menschen mitnehmen. Ne? Und dann muss er halt Kompromisse eingehen, von denen er vielleicht auch nicht immer überzeugt ist. Ne? Aber ich glaube, wir haben schon jetzt momentan, ich glaube, man hat auch gespürt in der Politik, egal welche Partei auch immer das ist, es geht so nicht weiter. Ne? Also wir müssen jetzt wirklich eine Veränderung unseres Weges vornehmen. Und ich kann nur hoffen, dass der gelingt. Ne? Also man hat ja auch jetzt, was das Thema Digitalisierung anbelangt, man hat ja auch ein eigenes Ministerium geschaffen in dem Bereich.
Wirtschaftlich, ne? Besetzt, so glaube ich.
Gell? Wirtschaftlich besetzt, ja. Und hat ja auch nochmal das Forschungsministerium auch schon nochmal sehr stark gestärkt in dem Bereich von den Inhalten her. Also ich bin
das
überzeugt,
sind so jetzt, Impulse, die man spüren kann.
Die Zeichen der Zeit sind erkannt und es wollen wir mal hoffen, dass dann auch Umsetzungen folgen.
Wenn wir schon so in diesen Interpretationen drin sind, was müssen kleine und mittelständische Unternehmen aus deiner Sicht eben tun, um eben von generativer KI nicht abgehängt zu werden? Hast du da ein paar praktische Tipps oder sogar einen Masterplan?
Den habe ich natürlich nicht, muss man ganz klar sehen. Aber ich glaube, für die Unternehmen ist es wichtig, das Thema nicht zu negieren und nicht zu sagen, was wir auch manchmal hören, naja, unsere Geschäftsmodelle funktionieren doch noch ganz gut, wir verdienen doch momentan richtig gutes Geld und warum, also es wird auch die Dinge werden vielleicht vorbeigehen. Ne? Und ich kann alle nur sagen, die Krankheit KI, die wird nicht vorbeigehen, ne? Sondern ich muss allen nur sagen, beschäftigt euch damit, informiert euch, holt auch mal wirklich Fachleute ins Haus, die euch vielleicht auf dem Weg begleiten können. Und das ist natürlich auch das, was wir anbieten auf dem Innovationspark. Wir haben auch ja Einrichtungen angesiedelt, die Unternehmen auch auf der Reise begleiten können. Also ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz breites Spektrum.
Ja, wir hatten ja schon gesagt, Kreativbranche, wo wir als Agentur beschäftigt sind. Wir haben natürlich auch unsere KI-Strategie immer wieder geschärft und im Moment stehen wir so, dass wir das so in vier Ebenen betrachten. Dass wir einerseits sagen, KI verstehen, natürlich die breite Kompetenz, Team, die persönlichen Skills. Dann haben wir aber KI nutzen, die eigene KI, was weiß Ling da alles. Ja. Also eben auch dieses lokale Wissen irgendwie nutzbar zu machen, wo wir seit 30 Jahren irgendwo erarbeitet haben. Das ist auch eine gewisse Herausforderung. Aber dann natürlich auch KI-Lösungen entwickeln, Agenten bauen für Kunden, individuelle Workflows machen, das etablieren wir gerade. Und dann eben auch so eine Sache, wo ich den Podcast hier dazu zähle, eben dieses KI-Erleben, Wissen teilen, Vernetzung leben. Da machen wir unsere Zukunftszeichen-Events und deswegen auch ganz kurz die Botschaft, wer sich hier zu vernetzen will, dann gerne irgendwo bei mir melden oder bei Zukunftszeichen vorbeischauen, unsere Events einsehen und einfach anmelden. Genau. Also von daher haben wir da eine gemeinsame Reise weiter vor uns. Und ich finde es wirklich klasse, dass wir so ein offenes Gespräch führen können. Und wenn du jetzt noch einmal in die Zukunft guckst, da waren wir heute schon ein paar Mal, wo siehst du die Stiftung in 10 bis 20 Jahren, wenn du dir das wünschen könntest, die Zukunft?
Naja, wenn ich mir was wünschen darf, dann ist natürlich schon der Wunsch, dass die Stiftung weitere Möglichkeiten bekommt, zu expandieren, weitere Möglichkeiten bekommen, zusätzliche Mittel einzusetzen, neue Projekte eben auch zu holen. Und natürlich wünsche ich mir, dass man in 15 bis 20 Jahren sagt, die Förderungen, die da stattgefunden haben, die haben wirklich für Impact gesorgt. Ne? Das wäre eigentlich der größte Wunsch, den ich habe. Ne? Mhm. Und wenn ich ein bisschen gesund bleibe, will ich auch noch ein bisschen für die Stiftung arbeiten und mich einbringen. Und es ist schlicht und einfach so, für mich ist das momentan keine Arbeit, sondern ich gehe meinem Hobby nach.
Das hast du schon gesagt. Also das spürt man einfach auch, weil da ist eine Leichtigkeit drin, auch so wie du das Gespräch führst, du lebst es einfach. Wir haben ja auch noch ein kleines gemeinsames Projekt gerade irgendwo abgeschlossen. Wir haben ja ein Buch geschrieben, Wandeln mit Freude, Impulse für eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Da durften wir dich gewinnen, dass du auch einen Beitrag, einen Impuls geschrieben hast. Da schreibst du, die Zukunft gestalten, wie Bildung, Forschung und Unternehmertum Innovation fördern. Das Buch kommt jetzt im Sommer raus, im Spätsommer wahrscheinlich. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn du vielleicht auch kurz dazu kommst, wenn wir es veröffentlichen.
Ach, und sehr gerne, ja.
Zwei, drei Sätze sagst. Aber das ist eben auch eine schöne Geschichte, weil da geht es darum, da haben über 20 Autoren Impulse gegeben, wie sie gerade eben bestimmte Themen betrachten, wie Unternehmen zukunftsfähig sein können. Und natürlich ist Forschung, Entwicklung, Wissenschaft da auch ein entscheidender Punkt.
Ja, also ich glaube, was wir jungen Leuten auch mitgeben müssen, es gibt ja dieses blöde Wort Work-Life-Balance, ne, wo ich sage, ich finde das Wort schrecklich, ne, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne. Weil ich glaube, Work und Life gehören zusammen. Also ich glaube, du kannst ohne Work auch nicht glücklich werden als Mensch. Also ich glaube, Mensch will Bestätigung haben, der will Aufgaben haben. Und deswegen glaube ich, ist das ganz entscheidend. Man sagt, natürlich muss das Leben eine ganz große Rolle spielen. Gar keine Frage, der nur arbeitet, macht auch was falsch. Ne. Und ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten, an dem Thema auch junge Leute wieder für Leistung zu begeistern, zu sagen, das macht riesigen Spaß, ne, Erfolge zu haben und weiterzukommen. Ne. Und ich glaube, das sind auch Ansätze, die ganz, ganz wichtig sind.
Das ist ein extra Podcast, darüber zu reden. Ich danke dir, lieber Reinhold. Das war wirklich eine spannende Reise. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich kommen durfte und mit dir reden durfte. Vielen Dank.
Danke dir.